Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Das Klavier. Klavierspielen. Pandemonium, Lustobjekt, Möbelstück, Ärgernis. Hommage für Ludwig Bösendorfer, 1835 bis 1919, zum 100. Todestag am 9. Mai 2019. Wie oft, wenn deine schlanken Finger springen über das Holz, beglückt durch ihr Berühren, das wunderbare Weisen ihm entklingen, die wohllautvoll mein Ohr und Herz verführen. Beneid ich diese Tasten, wie sie nippen, Glückseligkeit von deiner Hand gespendet, derweil errötend meine armen Lippen ihr Anrecht sehen an kühnes Holz verschwendet. Gern würden sie um solche Wonne tauschen mit jeder Taste, die sich tanzend bückt, wenn lieber deiner Hand melodisch rauschen das tote Holz als meinen Mund beglückt. Doch, wenn das freche Holz geküsst sein muß, reich ihm die Hand, die Lippe mir zum Kuss. Wer war wohl die zauberhafte Schöne, die William Shakespeare so genussvoll beim Spielen beobachtete, den zarten Klängen des Virginals hingegeben lauscht? In diesem Sonett versucht er seine Empfindungen, Sehnsüchte einzufangen, sie auszusprechen, in der Hoffnung, für die Mühe des Zuhörens wenigstens einen Kuss als Lohn zu erhaschen. Wer Shakespeares Dichtungen liebt und kennt, weiß, dass Musik ein unverwechselbarer, gestalterischer Teil seines Werkes ist. Doch ich frage mich, hat er Musik geliebt oder war es allein der Theaterpraktiker, der Bühnenmensch, der wusste, ohne Musik geht's nun mal nicht? Wenn er süchtig war nach Musik, drückt das Sonett seine magische Faszination aus, oder liegt hier nicht vielleicht ein Fall von produktiver Verwechslung vor mit seinem Objekt der Begierde, der Spielerin? Wie auch immer. Klinisch nüchtern seziert, ein erster Fall von Tastenseuche. Das Arpicembalo che fa il piano e forte von Bartolomeo Cristofori löst fast ein Erdbeben in der Spielmanier und Spielkultur aus, animiert die spielenden Komponisten, neue Wege der musikalischen Erfindung zu suchen, zu gehen. Töne sielen nun untereinander zwischen leise Piano und Forte, laut in allen Abstufungen, Herausforderungen auch für den Instrumentenmacher nach mehr technischen Möglichkeiten einer Verbesserung der Tongebung, der Spielmöglichkeiten zu suchen, sie anzubieten. Instrumentenbauer und Musiker spielen sich die Bälle gegenseitig zu. Ein Jahrhundert später. Ich blättere in einer Anthologie von Gedichten aus dem 18. Jahrhundert. Da fällt mein Blick auf ein Gedicht. An Laura. Wenn dein Finger durch die Saiten meistert, Laura, itzt zur Statue entgeistert, Zauberin, mit Tönen wie mich mit Blicken zwingst du sie. Seelenvolle Harmonien wimmeln, ein wollüstig Ungetüm, aus den Saiten wie aus ihren Himmeln, neugeborene Seraphim, wie des Chaos Riesenarm entronnen, aufgejagt vom Schöpfungsturm die Sonnen, funkelnd fuhren aus der Nacht, strömt der Töne Zaubermacht. Friedrich Schiller dichtete in vielen Strophen ein klavierspielendes Mädchen, vielleicht auch eine klavierspielende Dame an, setzt ihr ein liebendes Denkmal mit nicht nur einem Gedicht. Wer diese angebetete Laura war, wir wissen über sie genauso wenig wie über die bewunderte Schöne in Shakespeares Sonett. Beide Gedichte erzählen von der Faszination, die Klavierspielen auf den Hörer wie den Spieler gleichermaßen ausübt. Die Gedichte an Laura entstanden vor dem Erstlingswerk »Die Räuber«, die 1782 in Mannheim uraufgeführt wurden. 1782, ein Schicksalsjahr in Schillers Leben. Der junge Dichter und sein Freund, der Musikus Johann Andreas Streicher, wollten unbedingt bei der Uraufführung anwesend sein. Gegen das ausdrückliche Verbot des Herzogs von Württemberg, ihres Souveräns. Sie reisten heimlich nach Mannheim. Aber nichts ist so geheim, dass es nicht doch ans Licht kommt. Und diese Insubordination blieb nicht folgenlos. Vor der drohenden Festungshaft und anderen peinlichen Bestrafungen flohen die beiden aus Stuttgart nach Mannheim. Hier trennten sich ihre Wege. Schiller verschlägt es nach Weimar. Johannes Andreas Streicher zieht auf dem Umweg über Augsburg, wo er heiratet, nach Wien. Wien ist um diese Zeit das Zentrum des Klavierbaus. Nach und nach werden mehr als 200 Klaviermanufakturen in der Residenzstadt des Habsburgerreiches ihre hochwertigen Produkte anbieten. Die Manufaktur Johann Andreas Streicher, Nanette Stein, war um 1800 eine der wichtigsten Manufakturen. Besonders bemerkenswert für diese Zeit war, nicht ein Mann leitete die Manufaktur und baute die Instrumente, sondern es war eine Frau, Nanette Streicher, Komponistin und Pianistin. Ihr Mann, Johann Andreas Streicher, der Freund von Friedrich Schiller, war ihr Associé. Auch er Komponist und Pianist. Es konnte nicht ausbleiben, schon wegen der hochwertigen Instrumente, die beide anfertigten, dass sie die Aufmerksamkeit von Ludwig van Beethoven auf sich zogen und in seinen letzten Lebensjahren zu seinem engsten Kreis gehörten. Um 1800 ist das Klavier immer noch ein Instrument des Salons, der Aristokratie. Doch die ersten Anzeichen der Veränderung seines gesellschaftlichen Stellenwerts und Nutzwerts zeichnen sich ab, nehmen zu. Zunächst einmal lässt es sich scheinbar harmlos an. Immer mehr Frauen und Mädchen sitzen stundenlang hinter dem Instrument und spielen, singen. Doch dahinter steckt mehr. Die Begründung für diese unsägliche Klavierdressur der Frauen und Mädchen ist vielschichtig. Rigide Sittlichkeitsregeln für Mädchen und Frauen greifen in alle ihre Lebensbereiche ein, und dazu gehört auch das Musizieren. Klavierspielen ist erlaubt, denn die Haltung an dem Instrument entspricht den männlichen Visionen von Sittlichkeit für ihr Eigentum. Sei es nun die Tochter, die Ehefrau oder sonst eine weibliche Verwandte. Am Klavier sitzt man mit geschlossenen Beinen, den Rock züchtig über die Füße gelegt. Ein anderes Instrument, wie etwa die Geige oder das Violoncello, kam schon wegen der dafür nötigen Körperhaltung erst gar nicht in die engere Wahl. Also sperrte man die Mädchen vor dem Klavier förmlich ein, wie in Einzelhaft. Zunächst einmal wurde dies so begründet. Wenn sie das Instrument traktierten, kamen sie wenigstens nicht auf dumme Gedanken. Vergeudeten nicht ihre Zeit, sondern nutzten sie. Immer aus der Sicht des Pater Familias sinnvoll. Klavierspielende weibliche Familienmitglieder waren zudem leichter unter die Haube zu bringen. Lernen für einen Beruf, eine Ausbildung durchlaufen, dem von uns heute verstandenen Sinn des Wortes war ihnen versagt. Eine Frau, die mehr wusste, als es gesellschaftlich üblich war, Motto Küche, Kind und Kirche, galt als Blaustrumpf, als Non-Misfits, war als Ehefrau, als Mutter der Kinder, vor allem des Stammhalters, völlig ungeeignet. Die männlich dominierte Gesellschaft bestimmte es so. Und wehe dem armen Mädchen, das ausbrechen wollte. Tat sie es dennoch, weil sie zum Beispiel einen künstlerischen Beruf ergreifen wollte, dann war ihr die gesellschaftliche Ausgrenzung sicher. Die wenigen Frauen, die es trotzdem zu Ruhm und Anerkennung gebracht hatten, bezahlten in der Regel einen sehr hohen Preis. Der Durchschnitt, Lieschen Müller, musste als Heiratsgut sticken, häkeln, stricken, kochen lernen und Klavierspielen. Das galt als weibliche Tugend, war gleichzusetzen mit der materiellen Mitgift. Die daraus entstehende Klavierseuche ging auch auf das Konto ehrgeiziger Mütter, die nichts unversucht ließen, um die Töchter möglichst rasch an den Mann zu bringen, unter die Haube, sie versorgt zu wissen. Eine junge Frau im 19. Jahrhundert, die mit 20 noch nicht verheiratet war, galt als unanbringbar mit grausamen Folgen. Sie wurde als alte Jungfer eingestuft, musste sich den Lebensunterhalt mühsam verdienen, oft gesellschaftlich heruntergestuft, geduldet als klavierspielende arme Verwandte, als Gouvernante oder als Klavierlehrerin, immer bedroht, sich auf der Straße wiederzufinden. Das Klavier wurde zum Prestigeobjekt, zum Vorzeigemöbel des gehobenen Bürgerstandes, zeigte, dass man es zu etwas gebracht hatte. Diese unselige Allianz dauerte bis weit in das 20. Jahrhundert. Für die Klavierbauer brachen goldene Zeiten an. Sie machten damit gute Geschäfte. In jedem bürgerlichen Haushalt musste ab sofort ein Möbel namens Klavier stehen. Das Instrument zur Verführung potenzieller Heiratskandidaten musste natürlich ein Bösendorfer sein. Noch 1905 konnte ein Rezensent zu Bösendorfers 70. Geburtstag und dem 50-jährigen Firmenjubiläum frisch und fröhlich reimen. Titel: Ludwig Bösendorfer als Ehrenretter des Klaviers. Über weiße Tasten gleitet eine weiche Frauenhand. In ihr glanzerfülltes Auge blickt ein Jüngling unverwandt. Und sie gießen in das Tonmeer liebestrunkenen Choral. Dabei treten ihre Füße hübsch gemeinsam das Pedal. Nebenan spielt Liszt Beethoven, ein gepriesener Virtuos, sieht das Kleine nur im Großen und sieht sich den Kleinen groß. Eine höhere Tochter martert mitleidlos das Instrument. Ihre Mutter meint dann selig, nicht wahr, Elsa hat Talent? Bei der neuzeitigen Folter mich nur eines nicht verdrießt, dass vom alten Bösendorfer das Klavier gezimmert ist. Meine ramponierten Nerven wären zersägt, zerfressen schon, hätte nicht der Bösendorfer seinen wundervollen Ton. Deshalb ist zu seinem Preise höchstes Lob erst groß genug, denn sein Flügel hat geschaffen, des Klavieres Höhenflug. Da höre ich Busoni protestierend ausrufen, man achte das Pianoforte. Seine Nachteile sind offenbar stark und unwiderruflich. Das Nichthalten des Tones und die unbarmherzige, harte Einstellung in unalterable Halbtöne. Aber seine Vorzüge und Vorrechte sind kleine Wunder. Ein einzelner Mensch kann hier etwas Vollständiges beherrschen. Die Möglichkeit vom leisesten und lautesten in einem einzigen Register übertrifft alle anderen Instrumente. Das Klavier verfügt über die höchsten und die tiefsten anwendbaren Töne. Man achte das Klavier. Der Zweifler bedenke, wie ein Bach, ein Mozart, ein Beethoven, ein Liszt das Klavier achteten, ihm ihre kostbarsten Gedanken widmeten. Das Klavier besitzt etwas, das ihm ganz allein eigen ist. Ein unnachahmliches Mittel, eine Fotografie des Himmels, ein Strahl des Mondlichts, das Pedal. Die Wirkungen des Pedals sind noch unerschöpft, weil sie noch immer die Knechte einer engherzigen und unvernünftigen harmonischen Theorie geblieben sind. Man geht damit um, als ob man Luft oder Wasser in geometrische Formen bringen wollte. Beethoven, der unbestreitbar den größten Fortschritt im Klavier vollführte, ahnte die Natur des Pedals und ihm verdanken wir die ersten Freiheiten. Das Pedal ist verrufen. Sinnlose Ungesetzlichkeiten sind daran schuld. Man versuche es mit sinnreichen Ungesetzlichkeiten. Als Ferruccio Busoni diesen Text schrieb, da hatte er 30 Jahre lang Bösendorfer gespielt. Mit seinem Klaviermacher Ludwig Bösendorfer verband ihn mehr als nur eine Geschäftsbeziehung. Ich blicke zurück in das Jahr 1876 zum 8. Februar. Auf dem Podium des Bösendorfer Saals sitzt vor dem Flügel ein Junge in Samtanzug und weißem Kragen. Er spielt mit Werf und Emphase, reißt die Zuhörer zu begeistertem Applaus. Es ist der knapp 10-jährige Busoni, der als Pianist, er spielt ein Rondo von Wolfgang Amadeus Mozart, und als Komponist 5 eigene Kompositionen sein Debüt gibt. Er tritt in diesem Konzert als Konzertgeber auf, so der Programmzettel, ein für die damalige Zeit übliches Prozedere. Der erste Brief, ein Dankesbrief, das Deutsch ist noch etwas holprig, ist an Celeste und Ludwig Bösendorfer gerichtet. Triest datiert vom 18. Februar 1876. Gnädige Frau und Herr Ritter von Bösendorfer, vor meiner Abreise habe ich die Ehre gehabt, den Herrn Ritter und Frau Gemahlin zu Hause zu treffen. Ich mache mich so frei, Ihnen zu schreiben, um meine Dankbarkeit Ihnen zu zeigen für die Güte, dass der Herr Ritter und die gnädige Frau für mich gehabt haben. Mein Vater und meine Mutter lassen Sie empfehlen, und ich verbleibe der Ihnen, gnädige Frau und Herr Ritter, gehorsamer Diener Ferruccio Benvenuto Busoni. Ich blättere weiter in den Briefen zwischen Busoni und Ludwig Bösendorfer. Meistens geht es um Klavierleihe, um den Transport zu einem Konzert. In Zeiten, in denen es nur die Post als Kommunikationsmittel gab, denn bei der Post geht's nicht so schnell, bedeutete jeder Klaviertransport eine logistische Meisterleistung. Dann, endlich, finde ich das Credo des Klaviermachers Bösendorfer in einem Brief an Ferruccio Busoni, datiert vom 16. März 1906. Hochverehrter Meister, Ihr so überaus liebenswürdiger Brief hat mir größte Freude gemacht. Eine so wohlwollende Äußerung und mich schonende Anordnung von Seiten eines so großen Künstlers, dem die ganze musikalische Welt Verehrung und Bewunderung zujubelt, würde mich stolz machen können, wenn nicht der Gedanke bei mir feststünde, dass der Klaviermacher fortgesetzt verbessern muss, um dem vorausgeeilten Künstler dienen zu können. Die großen Pianisten habe ich stets als meine Lehrmeister betrachtet. Mit Dankschuld im Herzen begrüße ich Sie in Hochachtung und Vertrauen, Ihr treu ergebener Bösendorfer. Dieses Credo hat Bösendorfer noch erweitert. Mit dem Satz, das Klavier darf nicht gequält werden. Nach Ludwig Bösendorfer ist das Instrument, das Klavier, kein Objekt. Es ist Subjekt. Als solches muss es entsprechend behandelt, gepflegt und gespielt werden. Nichts konnte ihn mehr irritieren als ein Instrumentalist, der das Klavier rein technisch behandelte, mechanisch spielte. Und da er auch in der Prüfungskommission des Konservatoriums saß, erlebte er so manches pianistisches Sakrilegium. Was ihm aber besonders gegen den Strich ging, wenn das Piano oder Pianissimo, der Pianist, die Verschiebung, das Sostenuto-Pedal einsetzte, anstatt tatsächlich Piano Pianissimo zu spielen. Das kam seiner Meinung nach einer Missbilligung des Instruments gleich. Und dann die jungen Pianisten, unerfahren, von Ängsten aller Art geplagt, besonders von der Prüfungsangst. Die waren im Misshandeln des Instruments besonders erfinderisch. Eine Episode, die diesen empfindsamen Umgang mit dem Instrument schildert, habe ich im Fremdenblatt vom 11. April 1915 gefunden. Der Anlass des Berichts war der 80. Geburtstag des Klaviermachers Bösendorfer. Ich skizziere nach. Prüfungstag. Ludwig Bösendorfer saß in der Jury. Der Prüfling litt aus Angst unter reichlich schweißnassen Fingern und Händen. Nachdem er seinen Part beendet hatte, zeigte Tastatur sehr sichtbare Spuren dieser nassen Finger. Für den nachfolgenden Prüfling musste die Tastatur in ihren ursprünglichen, also trockenen Zustand zurückversetzt werden. Auf nassen Tasten tanzen keine Finger. Dem Saaldiener wird der Auftrag erteilt, die Tasten trocken zu wischen. Der Saaldiener kommt, wischt mit einem Tuch über die Tasten, geht. Da springt Ludwig Bösendorfer auf, geht mit energischen Schritten zum Klavier, zieht aus seiner Hosentasche ein weiches, weißes Tuch und fängt an, jede einzelne Taste, ob schwarz oder weiß, liebevoll, sanft und behutsam in voller Länge zu behandeln. So lange, bis sie tatsächlich trocken sind. Danach zieht sich Ludwig Bösendorfer beruhigt und zufrieden wieder auf seinen Juryplatz zurück. Das Klavier darf nicht gequält werden. Nun steht zur Massenware geworden das einstmals aristokratische Instrument in den bürgerlichen Wohnungen, und dort muss es sich seither allerlei gefallen lassen. Das reicht von der Ablage für Mäntel, Bücher, Blumen, Wassergläser. Die Liste ist beliebig zu erweitern. Es dient als Zimmerzier, wie Fips der Affe von Wilhelm Busch meint. Mit Recht erscheint uns das Klavier, wenn's schön poliert, als Zimmerzier. Ob's außerdem Genuss verschafft, bleibt hin und wieder zweifelhaft. Wilhelm Busch reimt, Musik wird störend oft empfunden, und Fips der Affe begründet dies. Oft wird es einem sehr verdacht, wenn er Geräusch nach Noten macht. Der Künstler fühlt sich stets gekränkt, wenn's anders kommt, als wie er denkt. Ich stehe vor einem Imperial, dem Flügel aller Flügel. Auch wenn Wilhelm Busch gerade versucht zu behaupten, dass Musik als störend oft empfunden, darum sollte das Klavier besser schweigen. Das ist falsch. Das Instrument Klavier gibt uns immer Antwort, wenn wir nach Antworten suchen. Mit Tönen, egal wie wir es traktieren, ob technisch perfekt, mit Jeu Perlé, wuchtig mit Akkordpassagen, mit dem Ellbogen die Tasten vehement niederdrücken, so entsteht ein Cluster, mit dem Daumen oder mit der ganzen Hand über die Saiten gewischt, ergibt sich ein mehr oder minder klingendes, wohllautendes Glissando. Der Spielarten sind ebenso vielfältig, wie das Instrument technisch komplex gebaut ist. Es ist das magische Kultobjekt. Es entfaltet jenes Pandemonium, das nicht nur die großen Pianisten bis heute heraufbeschwören. Der Zauberlehrling, der Pianist und der Komponist braucht seinen Meister. Und das ist der Klavierbauer. Er baut dem Zauberlehrling das Handwerkszeug. Ganz nach seinen Vorstellungen entsteht sein magisches Instrument. Einer dieser großen Baumeister war der Klaviermacher Ludwig Bösendorfer. Sie hörten einen Beitrag von Dagmar Savall, vom Februar 2019. Es las Uwe Kulnig.